Ich möchte aufhören, diese Doktorarbeit zu schreiben. Das können Sie ja auch nicht verstehen. Sie sind ja eine Frau.
Also und ich zusammen haben wir drei Arbeiten geschrieben und es ist nur ein Doktortitel dabei rausgekommen. Gott, das sind die schlimmsten Erinnerungen aus dem Typikane. Naja, gut. Eine absolute Vollkatastrophe.
Es ist halt auch sehr teuer. Ne?
Sehr teuer.
Im Zweifel.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Hi und herzlich willkommen zu Beyond the Floss, the Empowering Dental Podcast.
Hi.
Der Doktortitel, ein leidiges Thema und die Frage ist auch, braucht man ihn überhaupt noch? Und wir erzählen euch heute unsere Leidensgeschichten, denn wir haben hier in diesem Podcast drei Doktorarbeiten geschrieben, aber nur ein Doktortitel ist dabei rumgekommen am Ende. Falls ihr eine Anleitung sucht, wie ihr am besten eure Doktorarbeit schreibt, dann schaut auf jeden Fall in unserer anderen Folge vorbei. Da setzen wir uns noch einmal damit auseinander, wie man den Aufbau und die Struktur und eben auch das Durchhalten einer Doktorarbeit schafft. In unseren Heiß und Los spricht Nora über Latte Art, ein Millennial-Thema und das künstlerische Schwanwerden im Café. In ihrem Low erzählt sie von der Drohung eines Verlustes einer 20.000 Euro Arbeit und im Learning geht es um die Nase der Hunde.
Highs und Lows.
Ich fange mit meinem Low an und es kommt aus der Praxis. Es ist eher ein Fail als ein Low. Es war ein ganz kurzes Low, aber eigentlich eher ein Fail.
Kann ja auch mal Low sein, finde ich.
Ja, also ihr müsst euch folgende Situation vorstellen. Wir reden von einer implantatgetragenen Totalprothese, teleskopierend, ja, also eine Covered Denture. Und es ging darum, dass jetzt also alio loco wurden die Implantate gesetzt. Die Prothese ist auch schon älter, ist zwar bei uns aus der Praxis, aber ich habe sie nicht gemacht. Und es wurde ein Implantat explantiert, woanders, da wo es gesetzt worden ist. Und der Patient war dann also bei mir. Und da ging es dann darum, dass ich jetzt die Prothese unterfüttere und dieses Loch also dann verschließen lasse, damit die wieder richtig sitzt. Okay, gut. Und von den ursprünglich sechs Implantaten waren dann nur noch fünf da. Okay, und dann gab es also dann jetzt 4,4 und 4,5. 4,5 wurde nicht entfernt, aber 4,4. Seht ihr, ich komme jetzt schon wieder durcheinander. Also 4,4 wurde das Implantat entfernt. Okay, stand auch im Arztbrief so drin, ne? Sehr geehrte Kollegin, 4,4 explantiert.
Auf dem Schwanz schon arges, wenn du es so erzählst. Also ich kenne die Geschichte ja schon, muss ich dazu sagen, aber ja, we feel you.
Auf dem Röntgenbild ist es an 4,4 gewesen und im Mund sah es für mich auch aus wie 4,4. Es war halt ein zahnloser Kiefer gewesen. Ne? Also ja, aber ich fand schon, Position 4,4 passte. Okay, ich dann also Unterfütterungsabformung, die habe ich übrigens auch zweimal genommen, weil sie mir beim ersten Mal nicht gefallen hat. Das ist ja auch schon ein bisschen advanced, finde ich immer. Bei einer Covered Denture auf Implantaten ist es mit den Abständen dazwischen, dass du da überall Material hast, aber das nicht da reinläuft. Und ja, okay, habe ich also alles gemacht. Und ich habe sogar extra richtig viel, ich habe es am Ende mit Impregum gemacht, weil der ganze Rest nicht funktioniert hat, habe ich also das Impregum auch richtig schön in das 4,4er Loch reinlaufen lassen. Also richtig reingetan wirklich. Also es war zu. Bei den anderen habe ich überall isoliert, sodass dann nichts da drin war. Habe dann auf den Laborzettel auch draufgeschrieben, bitte um Unterfütterung und Auffüllen des Sekundärteils 4,4. Dann letzter Patient, zwei Tage später. Ich komme rein, guck mir wie immer standardmäßig, bevor ich irgendwas eingliedere, gucke ich mir das kurz an, drehe das so um, tu das wieder in die Kiste rein, drehst nochmal um und denk so, hä? Wie? Moment, das ist doch das falsche Loch. Mach den Arztbrief auf, mach das Röntgenbild auf, mach den Befund auf, guck mir meinen Laborzettel an. Überall steht 44444. Ich denke, hä, bin ich blöd? Das ist doch die falsche Stelle. Guck wieder in den Arztbrief, sag zu meiner Helferin, also entschuldigen Sie mal, können Sie mal kurz, da steht doch 44, oder nicht? Sie, ja, ja. Ich drehe, aber das war nicht so. Im Mund sah das war nicht diese Stelle, das war die andere Stelle. Und dann habe ich irgendwann geguckt und es war von den Zähnen her, also die prothetische Position in der Prothese war nicht 4-4, sondern 4-5. Das heißt, sie haben mir das falsche Loch zugemacht, was ja richtig war, prothetisch. Aber ich habe mir dann auch so gedacht, hä, aber es war doch auch Material in dem Loch und in allen anderen nicht. Also man hätte vielleicht auch nochmal Rücksprache, aber also keiner hat Schuld, aber es war so dämlich wirklich. Und dann war da einfach eiskalt das falsche Loch zu. Und ich meine, wir reden von einer implantatgetragenen Cavaldenture. Das ist ungefähr eine absolute Vollkatastrophe.
Das ist halt auch sehr teuer, ne?
Sehr teuer.
Im Zweifel.
Ja, sehr teuer. Ja. Es war, glaube ich, sogar Galvano. Also es war sogar wirklich noch so eine alte, gute Arbeit. Und ich habe nur gedacht, scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Weil ich wusste, okay, mein Kollege muss ins Zimmer. Ne? Weil wir haben Schichtwechsel. Ich hatte Frühschicht, er hatte Spätschicht. Ich hatte noch 10 Minuten. 10 Minuten. Patient saß schon draußen, hat auf seine Prothese gewartet. Und ich saß dann da, guck da rein, denk mir, und jetzt? Und jetzt? Und dann habe ich mich wirklich gefühlt wie in der Uni. So diese Situation, in der du dann denkst,
eigentlich ist nicht mehr genug Zeit.
Ja, genau. Ich habe keine Zeit. Es ist eigentlich aussichtslos. Es kann nur schief gehen. Okay, ich mach's. Und dann habe ich einfach so, okay, eine Fräse bitte. Und dann habe ich mich da mit meiner Lupenbrille hingesetzt und habe dann so dieses Loch ausgefräst und immer innerlich betend, bitte, bitte hat sie das Metall nicht angeraut, bitte, bitte hat sie es einfach nur reinlaufen lassen, bitte, bitte hat sie es nicht ausgestrahlt vorher, bitte hat sie es nur reinlaufen lassen. Wie so ein Mantra dabei und immer und dann habe ich am Ende immer, ich bin nicht bis ganz an den Rand gegangen, sondern habe dann am Ende mit einer Sonde den Rest so rausgeschnippt. Dabei habe ich gefühlt auch die Sonde halb zerstört, aber es war mir auch egal, weil mir war einfach nur wichtig, dass es irgendwie noch passt. Okay, Ende gut, alles gut, ich habe es dann geschafft. Mhm. Aber dann war ja das eigentliche Loch, was zugemacht werden sollte,
noch
trotzdem nicht zu. Das heißt, das musste dann ja auch noch zugemacht werden. Es war wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit. Es hat am Ende alles geklappt. Aber trotzdem, also es war, ja, es war schon eine sportliche Aktion. Ja, und jetzt habe ich halt auch im Befund, also jetzt habe ich da so einen virtuellen Klebezettel reingemacht. Achtung!
Man müsste dann eigentlich, entweder müsste man halt oberklinisch sein, also man müsste halt entweder sagen, Position, Implantat, 4-5, prothetisch 4-4.
Ja.
Und oder man könnte es ganz unklinisch sagen, und zwar einfach das letzte Implantat vor der Lücke.
Das letzte Loch. Ja, genau.
Also beides hätte halt funktioniert in diesem Moment. Also nur halt nicht. Ja,
nicht so, wie ich es geschrieben habe. Ja. Das war mein Low und mein High. War eine sehr millennial-mäßige Wochenendaktion. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und zwar habe ich einen Latte-Art-Kurs gemacht. Genau gesagt eine Masterclass. Das gibt's ja jetzt immer von allen möglichen Formaten. War sehr, sehr cool. Ja. Mit Freunden zusammen. Bei denen zu Hause. Die haben uns angeboten, mitzumachen und haben gesagt, bringt aber eure Kaffeemaschine mit. Ja. Was ich mega gut fand, weil eigentlich bringen einem diese Kurse, finde ich, immer, also Sensorikkurse, klar, dass du mal lernst, wie der Kaffee schmeckt, was für Unterschiede es gibt. Weil sonst ist es immer so, dass es an deiner Maschine wieder komplett anders ist. Also das haben wir auch da jetzt gemerkt. Die hatten eine Rocket, wir haben eine ECM. Wer sich auskennt, und da ist schon wieder ein meilenweiter Unterschied. Das sind beides super Maschinen, aber die haben ganz anders funktioniert. Also es war sehr gut. Und dann sind wir also wirklich mit diesem 35-Kilo-Karton und unserer Mühle und unserem Kaffee dann darüber gestratzt und haben dann da alles aufgebaut und hatten einen richtig netten Nachmittag. Es hat total viel gebracht. Das war ein Barista, der auch so deutsche Meisterschaften macht. Und
wow.
Ja, der konnte das richtig gut. Der hat auch direkt als allererstes so ein Einhorn gemacht.
Echt?
Und uns dann, ja, als erstmal ein Einhorn und dann so ein...
Und auch den gesehen, ihr habt auch einen Löwen gemacht.
Löwen, genau. Erst so ein Bird mit so tausend Flügeln.
Bird, apropos, also ich habe Nora ein Tooth or Dare gestellt. Wir haben überlegt, ob wir das eine neue Kategorie machen. Sag mal, wie ihr das finden würdet, ein Tooth or Dare. Und zwar, ich hätte gerne, weil Nora ja ziemlich gut ist mit Latteart, muss man sagen, jetzt schon. Ich hätte gerne einen Schwan von ein dir Schwan. Mal.
Also tatsächlich. Das
muss ja gehen.
Also einer von uns hat am Ende einen Schwan gemacht.
Nein, echt?
Doch, ich fand ihn okayisch, schwanig.
Sah eher aus wie eine Ente.
Also es war schon echt ganz gut, aber es ist auch total spannend, da erstmal so, also ich war schon mit der Konsistenz von der Milch vorher schon sehr, sehr gut, obwohl ich sie eigentlich falsch gemacht habe. Also lustigerweise.
Du konntest sie sozusagen blasenfrei anrühren.
Ja, ohne Mikroblasen.
Mikroblasen, genau.
Ohne Vakuum-Anrührgerät, also
ja, wow.
Ja, wirklich ja, von Hand.
Was
ja.
heißt, ne?
Mhm, von Hand gemacht. Und die Gott, das sind die schlimmsten Erinnerungen aus dem Typikane. Naja, gut. Aber was ich immer viel falsch gemacht habe, war der Abstand des Eingießens von der Milch zu der Oberfläche.
Aha.
Und das Kippen der Tasse. Das habe ich auch falsch gemacht und ich habe die Milchkanne auch anders falsch angefasst. Also da gibt's wirklich so viele Feinheiten, das ist echt spannend und es war auf jeden Fall sehr lustig zu sehen, dass die Persönlichkeit einer Zahnärztin da schon auch, sag ich mal, zuträglich ist. Insofern, als dass ich wirklich von 16 bis 2045 nicht aufgehört habe,
Latte anzumachen. Ohne Latte Pause wahrscheinlich.
Ich mach noch einen. Ich möchte noch mal. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich will noch mal.
Also wenn man gerade dabei ist und gerade die Zeit hat, würde ich auch mal zu machen. Also ich, sofort.
Das Schlimmste daran ist eigentlich, wie viel Milch wir verbraucht haben. Das kann man eigentlich niemandem erzählen. Also wir konnten auch alle keinen Kaffee mehr trinken. Wir hatten alle am Ende schon so einen Zittrig, weil wir völlig überkoffeiniert waren. Und dann haben wir immer so versucht, die Latte Art zu machen mit der Zittern. Dann hat er so, das war schon lustig. Aber ja, also wir haben bestimmt, also auch meine armen Freunde, also denen muss ich auch unbedingt nochmal was schenken. Ich glaube, die haben dafür 200 Euro Milch verballert. Also
die mussten das quasi alles selber stellen für alle. Gut, dass sie genug da hatten.
Weil es hat mega viel Spaß gemacht. Es hat mir total viel gebracht. Und jetzt haben wir eine Gruppe gemacht und schicken uns immer morgens, genau. Und dann immer 3 von 10. Okay, 6 von 10. Und er muss immer am Ende einmal beurteilen.
Ist ja cool.
Fokus Beyond the Floss.
Ich habe nicht eine, sondern ich habe 2 Doktorarbeiten geschrieben. Und warum, erzählen wir euch natürlich gleich. Nora hat auch eine geschrieben, aber Nora ist kein Doktor.
Also insgesamt haben wir 3 Arbeiten geschrieben und es ist nur ein Doktortitel dabei rausgekommen. Ich würde sagen, es ist nicht besonders effektiv.
Genau. Und das ist, finde ich, zum Beispiel auch gerade beim Doktorarbeitsschreiben ein großes Problem. Und zwar, bevor man anfängt, weiß man überhaupt nicht, wie man das macht. Was muss ich da überhaupt schreiben? Und dann stellt sich ja auch immer noch die Frage, so viel Zeit und so viel Mühe, wie man da reinsteckt. Denn eine Doktorarbeit auch in der Medizin und in der Zahnmedizin ist ja nicht nichts. Natürlich wissen wir, dass das in der Wirtschaft und im Recht noch mehr Aufwand ist. Trotzdem müssen wir eben neben dem klinischen Alltag oder eben auch neben einem Studium, einem Vollzeitstudium, uns die Zeit dafür nehmen, ist die Frage, lohnt sich das eigentlich noch?
Noch, genau. Tatsächlich finde ich, ist das noch auch wichtig. In Zeiten von jetzt KI-Recherche und auch schon vorher der Internet-Recherche im Vergleich zu damals, als man wirklich nur alles aus Büchern rausgeholt hat, aus der Bib, aus irgendwelchen alten Doktorarbeiten, ist es ja immer schwieriger geworden, kein Plagiat zu kriegen. Zumal das ja auch in den Medien dann so eine große Lobby bekommen hat, dass überhaupt ein Plagiat möglich ist, dass man ja gefühlt schon bei der Beschreibung der anatomischen Struktur musste man ja schon gefühlt das Rad neu erfinden, damit man nicht abgeschrieben hat.
Eigentlich müssten wir mal unsere Doktorarbeiten, die wir geschrieben haben, durch so eine KI laufen lassen, ob das ein Plagiat ist, ja oder nein.
Genau.
Und ich meine, eine Essenz der Doktorarbeit, also gerade beim Research, ist ja, dass man eben sich anderen Inhalt, der verfügbar ist online, ansieht und das damit zum Beispiel vergleicht. Dafür musst du aber diesen Inhalt erstmal wiedergeben. Ich meine, das wissen alle, die eine Doktorarbeit geschrieben haben. Hast du eine experimentelle, eine klinische oder eine retrospektive Untersuchung eigentlich gemacht damals?
Ja, also wenn wir jetzt mal ganz von vorne anfangen.
Ja, lass uns mal von vorne anfangen.
Also Doktorarbeit bei mir damals war so, dass ich dachte, Doktorarbeit will ich machen. Mhm. Also für mich war eigentlich immer klar im Studium, das will ich machen, das finde ich gut. Und es kam bei mir schon auch dazu, dass ich die Einzige aus der Familie war, die noch keinen hatte. Früher dachte ich halt auch als Kind, dass unser Name so heißt.
Ja.
Und ich habe auch damals nicht verstanden, was dieses Dres an unserer Klingel also heißt. Und
ja.
Das heißt, für mich war das irgendwie obligat. Ich habe da nie drüber nachgedacht, ob ich das will oder ob ich das nicht will, sondern es war so klar, das mache ich. Ich mache eine
Doktorarbeit. Wann hast du denn angefangen mit deiner Doktorarbeit?
Früh, und das war auch die Zeit, in der ich richtig viel geschafft habe. Und zwar war das, glaube ich, schon irgendwann in den letzten 2 Jahren vom Studium.
Also im Studium auch schon angefangen.
Im Studium, ja. Und du?
Ja, ich habe mit meiner ersten Doktorarbeit auch angefangen im Studium. Und zwar kurz nach dem Physikum. Also ich habe mir das Thema, habe ich mir rausgesucht kurz vor dem Physikum. Und dann kurz nach dem Physikum habe ich damit angefangen zu schreiben. Und habe dann auch bis zum Ende geschrieben. Ich habe die Untersuchungen gemacht und habe dann aber abgebrochen. Und zwar war das damals wegen unüberbrückbarer Differenzen zu meinem damaligen Doktorvater. Und davon möchte ich euch gerne erzählen. Also Storytime. Ich habe damals ein Thema gewählt, was mir am Herzen gelegen hat. Also ich habe mir quasi nicht die BegleiterIn ausgesucht, sondern das Thema. Und zwar ging es da um Marathon, also Marathonläufer und Triathlonläufer. Und wir haben untersucht, das ist schon so lange her, wir haben untersucht, wie oft es zu einem plötzlichen Herztod kommt nach einem Laufen von einem Marathon oder von einem Triathlon. Und zwar nicht bei Profisportlern, sondern bei Sportlern, die aber nicht irgendwo in einem Verein sind, die aber trotzdem ein Pensum haben, was einem Profisportler quasi ebenbürtig wäre. Mhm. Das Thema hat mich halt total angesprochen, weil ich damals auch selber natürlich im Marathon-Thema drin war und Marathon gelaufen bin und laufe. Und ich das einfach auch super spannend finde. Deswegen habe ich mich halt von Anfang an da total reingekniet und Kardiologie fand ich auch immer cool. Ich glaube, wenn ich Humanmedizin studiert hätte, dann hätte ich mir zum Beispiel auch Kardiochirurgie vorstellen können und dann war das halt so die perfekte, der perfekte Mix irgendwie, genau.
Ja.
Und man war ja auch von der Vorklinik, da war man ja auch in diesem ganzen Thema noch viel
Physio.
Mehr drin, ne?
Ja.
Ja, Physio, Innere und so.
Ja.
Ja, von die Innere hatten wir im Staatsexamen, ne? Den hatten wir gar nicht.
Ja, aber Physio ist halt ja super Kardio, ja. Also in der Kardio musst du ja, ja.
Ja, und deswegen kann ich halt auch immer noch super EKGs lesen und hatte zum Beispiel meinen Studienjob damals auch auf der Kardiologie und war damit im OP. Das fand ich super cool, was daraus entstanden ist. Aber am Ende ist es im Prinzip daran gescheitert, dass mein Doktorvater mir in einem Gespräch, wo es um Inhaltliches ging, und er einfach nur undeutlich gesprochen hat und ich ihn gefragt habe mehrmals, weil er so genuschelt hat, dass ich ihn nicht verstanden habe, worum es geht, dann irgendwas am Ende des Gesprächs nochmal gesagt hat, was ich halt inhaltlich nicht verstanden habe. Und dann hat er mich angeguckt und stand mir eine Antwort zu geben, hat er zu mir gesagt, ja, das können Sie ja auch nicht verstehen. Sie sind ja eine Frau.
Oh.
Und ich saß da und ich war damals dann 21 oder 20 oder so. Wie alt ist man im Physikum?
Ja, je nachdem, wann man angefangen hat, aber ja, so.
Ne? Und ich habe ihn dir ja auch mal gezeigt, du weißt ja, wie er aussieht. Er sieht schon auch sehr furchteinflößend aus, einfach von seiner Statur. Es war ein großer Mann und ja, ich saß dann da und habe ihn angeguckt und habe gedacht,
das hat er nicht gesagt.
Das hat er nicht gesagt. Dann bin ich rausgegangen, bin nach Hause gegangen, habe mir gut auch mit Freunden, mit meiner Familie drüber gesprochen, was er da zu mir gesagt hat. Ich meine, man muss auch sagen, das war halt irgendwie so 2013, ne? Das war halt, muss man auch sagen, da sieht man, wie viel sich verändert hat.
Ja.
Das würde, ich hoffe, dass das jetzt weniger vorkommt. Und
weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber ja.
Ja. Aber zumindest hätte man jetzt viel mehr Handhabe. So, damals gab es das irgendwie so für mein Gefühl gar nicht, dass ich mich da an jemanden oder irgendwie an etwas hätte wenden können.
Ja.
Und dann habe ich dann eine Woche später meinen Doktorvater angerufen und habe gesagt, dass ich, und ich war ja mit den Untersuchungen fertig und wir standen eben auch kurz vor der Veröffentlichung.
Mhm.
also die ganze Fleißarbeit war getan. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, aber ich möchte diesen Menschen einfach keinen einzigen Moment länger sehen. Mhm. Dann habe ich ihn angerufen, weil ich auch nicht mehr persönlich dahin gehen wollte. Und in dem Gespräch habe ich ihm dann gesagt, ich möchte aufhören, diese Doktorarbeit zu schreiben. Und dann hat er zu mir gesagt, das ist der größte Fehler Ihres Lebens. Das werden Sie noch richtig bereuen.
Oh Gott, völlig melodramatisch.
Ja, und ich stand halt mit meinem Telefon da in meiner Wohnung und ich weiß noch ganz genau, ich hatte richtig so körperliche Symptome, weil das so unangenehm war, in dem Moment mit ihm zu sprechen. Und ich hatte so einen Durchgang von Wohnzimmer zum Schlafzimmer. Mhm. Und da war keine richtige Tür dazwischen sozusagen.
Ja.
Und dieser Durchgang hatte so eine Zwischenwand. Ich weiß noch ganz genau, wie der Moment war, wo ich mich mit dem Kopf, also mit der Stirn das so gegengelehnt habe und gedacht habe, oh Gott, lass es bitte endlich vorbei sein.
Vorbei sein. Ja.
Und habe immer nur noch Ja und Nein gesagt. Und ja, dann war es irgendwann vorbei. Aber diese Doktorarbeit rein theoretisch und diese ganzen klinischen Untersuchungen, die liegen da auch immer noch.
Nee, 100%ig hat irgendjemand die zu Ende geschrieben.
Ich habe mal geguckt. Ich habe, also gut, unter dem Namen, wenn das einmal angemeldet ist, dann darf man es ja nicht nochmal so veröffentlichen, wenn das unter meinem Namen quasi angemeldet wurde. Aber, aber vermutlich hat einer meine Daten genommen und hat das dann zu Ende geschrieben. Ja, das wird schon so sein, ja.
Ja, ja.
Hat sich jemand gefreut? Dem oder derjenigen wünsche ich alles Glück der Welt. Ich hoffe, Sie haben es gut überlebt beim Dr. Vater.
Ja, krass.
Und wenn wir jetzt schon mal gerade bei den nicht abgeschlossenen Doktorarbeiten sind, warum ist deine nicht abgeschlossen? Deine jetzige?
Oh ja, das ist irgendwie so doof gelaufen alles. Also im Endeffekt war es einfach nur eine Aneinanderkettung von unglücklichen Ereignissen. Also eigentlich war es alles okay. Also es war nur eine Auswertung von Daten. Es war eine statistische Doktorarbeit, also an sich nicht besonders anspruchsvoll. Was wiederum dann doch anspruchsvoll war, war die Verarbeitung dieser Daten, um dann letztlich zu den Ergebnissen zu kommen. Also ich denke, es war so semi-statistisch, nicht wirklich experimentell, das ist so ein Zwischending. Also ich musste noch mehr mit den Daten machen. Ich hatte zwar schon viele Daten, aber ich musste die halt schon noch weiter verarbeiten. Ich habe das in der Mundkiefer-Gesichtschirurgie geschrieben und es ging um Orbitalbodenfrakturen und ich musste dann quasi so dreidimensionale Modelle dann mit so einem, das war auch für mich, also als Technik, Noob, sagt man Noob dazu, also auf jeden Fall jemand, der gut mit Technik umgehen kann. Ich wusste dann so einen 3D-Arm, wo ich dann immer so raus und rein so Bewegungen in den Modellen da machen musste. Das war also alles schon sehr advanced für mich. Aber ich habe mich da durchgebissen. Ich habe das wirklich alles gemacht. Ich habe mir jeden einzelnen Schritt da aufgeschrieben. Naja, aber es war im Endeffekt so, dass mein eigentlicher Doktorvater war nicht so richtig
available,
genau. Und
ja,
ich hatte
das
eigentlich
ganz oft.
Genau, und ich hatte eigentlich eher mit meinem Betreuer Kontakt.
Hatte
aber
ich auch. Hatte
auch
ich
der
auch.
Hatte eigentlich ja. auch nicht so, war auch nicht so available.
Und bei mir schon, aber ich muss sagen, deswegen, also mit dem Betreuer, wenn man sich mit dem gut versteht, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Du fängst gerade an, die Folge zu hören und denkst dir, oh Mann, die wäre auch was für den oder diejenige. Dann teil sie doch jetzt direkt mit Freundinnen und KollegInnen und werde zusammen Teil der Flossing-Community. Naja, es war auf jeden Fall so, dass ganz unabhängig von diesem Inhaltlichen jetzt, also ein bisschen kompliziert, mein Doktorvater hatte ganz viele Doktoranden und war eigentlich nicht so sehr involviert. Das ist ja häufiger so. Jetzt war das aber bei mir so, dass mein Betreuer eigentlich eher wie mein Doktorvater aufgetreten ist und mein Zweitbetreuer eigentlich eher wie mein Betreuer. So, das heißt, wir hatten da drei anstatt zwei Leute.
Dazu würde ich kurz einhaken. Bei mir war es auch so, dass mein Betreuer viel mehr für mich da war natürlich. Und das war der einzige Grund, weshalb ich überhaupt die Doktorarbeit so weit geschafft habe, die erste, weil ich mit meinem Doktorvater gar nicht so viel zu tun hatte, sondern
ist
eben
normal.
Nur mit dem Betreuer, der halt super, super nett war und super hilfsbereit und der ja auch Arzt war und der war wirklich gut und der hat mich quasi dahin gebracht und jedes Mal, wenn ich mit meinem Doktorvater aber zu tun hatte, dann war das immer eine Totalkatastrophe. Hm. Und deswegen bin ich überhaupt dahin gekommen. Nicht, dass man denkt, warum hat sie es überhaupt so lange gemacht? Mein Betreuer war halt einfach ein totales Goldstück, ja.
Ja. Ja, generell ist es, glaube ich, auch normal, dass man mit den Doktorvätern an sich jetzt nicht so besonders viel zu tun hat. Dafür gibt es ja auch diese Krankenhaushierarchie, ne? Also,
Das wird zu Teil 2, Doktorarbeit Nummer 2, das erzähle ich gleich.
Okay. Ich glaube, also, genau, kommt vielleicht auf die Fachrichtung an, in der man schreibt und auch wie klinisch das Ganze abläuft. Also, bei mir waren auch beide Betreuer und auch der Doktorvater waren alles wirklich auch operierende Menschen in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, die halt auch, genau, einfach mega viel zu tun hatten. Und das hat schon auch so ein bisschen dazu geführt, dass im Endeffekt eigentlich, ich war wirklich ein bisschen alleine, muss man schon sagen. Also ich glaube, die Motivation dazu, auch solche Treffen zu machen von Doktoranden und Doktorandinnen, die war da, aber das hat irgendwie nicht stattgefunden.
Mhm.
Und mein dann sozusagen Zweitbetreuer war halt auch ein Freund von mir oder ist ein Freund von mir.
Jetzt und das, nicht mehr.
Doch, wir sind immer noch sehr gut befreundet. Aber das Problem an der Sache war dann halt auch, dass sich das dann so ein bisschen vermixt hat. Man hatte halt nicht ausreichend professionellen Abstand zwischeneinander.
Mhm.
Es war dann häufig so ein, so, ja, Nora, komm, streng dich halt an. Ne?
Ja.
Mhm. Also ich glaube halt, er konnte sich auch einfach häufig nicht vorstellen, wie unmöglich das für mich ist, so eine PC-Arbeit zu machen. Also das ging ja bei mir nicht darum, dass ich dich recherchieren konnte, aber es war für mich wirklich einfach sehr, sehr schwierig. Sobald ich irgendeinen Schritt mir nicht aufgeschrieben habe von den Klicks, die ich da machen musste, war das halt für mich wieder so, als würde ich von vorne anfangen. Also ich habe mich da wirklich durchgewissen. Anyhow.
Die oder derjenige, die mit Nora zusammenarbeiten muss, ich zum Beispiel, weiß, das stimmt. Man muss dazu aber sagen, wenn man nicht vielleicht mit dir so eng zusammenarbeitet, während du diese Computerarbeit hast, dann unterschätzt man halt vielleicht, wenn man sieht, wie du normalerweise im Leben agierst.
Ja, man kann sich nicht vorstellen,
dass du das nicht kannst. Weißt du,
ich das
meine?
Gar nicht kann. Genau. Nee, das, also, dass ich ja wirklich gar keinen Zugang zu habe. Also, das, ich weiß nicht wieso, das ist wie so ein Totalausfall in meinem Gehirn. Ich habe
du willst das auch nicht. Du sagst einfach nein. Also, ich bewahre mir meine Kapazität für andere Dinge auf.
Könnte sein.
Und ich weigere mich, das noch irgendwie innerhalb in meinen Kreis zu holen. Ist
aber
ja auch in Ordnung.
Ja, das könnte schon sein. Also ich erkenne mich daran wieder. es zieht mir aber auch so wahnsinnig viel Energie.
Ja, das stimmt.
Also dieses Teil, ich finde ja schon mein Handy, also das finde ich okay, aber ein PC, das ist mir einfach too much.
Das ist also, mal behind the scenes. Nora hat übrigens auch noch keinen einzigen Laptop. Und mein alter Laptop, der steht jetzt bei Nora seit 1,5 Wochen. Und Nora hat sich immer noch nicht mal diesen PC überhaupt angeguckt, ob sie ihn jetzt haben will oder nicht. So wenig affin bist du. Und wie lange hast du jetzt keinen Laptop? Seit 3 Jahren?
Nein, ich habe schon noch einen.
Nein, also das zählt nicht als Laptop. Ein Laptop, der älter ist als 15 Jahre, der zählt nicht. Und du kannst ihn ja auch gar nicht benutzen. Nur weil er da ist, heißt es nicht, dass du einen hast. Das ist genauso, als wenn du so ein altes Telefon hättest, so ein Holztelefon. Aber ich habe ein Telefon.
Okay, mein Betreuer, der war aber genau das Gegenteil. Der war mega begabt, technisch. Für den war das alles logisch. Der konnte sich das gar nicht der konnte gar nicht verstehen, dass ich da so Probleme mit hatte. Anyhow, ich habe das alles gemacht. Du hast ja gefragt, wieso ist es nicht dazu gekommen? Also, ich habe dann angefangen zu arbeiten. So, das Examen war dann vorbei. Ich war eigentlich fertig mit den ganzen Daten. Ich habe dann angefangen zu arbeiten und ich habe das bestimmt schon mal erzählt in den Folgen. Also, als ich eingestiegen bin in die Arbeit, habe ich erst normal gearbeitet. Und dann nach einem Jahr war das so, dass damals ich aufgrund von Gegebenheiten, also meine damalige Standortleitung ist schwanger geworden. Ich war die einzige zweite Ärztin. Und ich war dann halt alleine und dann war ich halt die Standortleitung und ich war ja noch in meiner Assistenzzeit und ich hatte einen extrem hohen Workload, sowohl von der Verantwortung her als auch mit dem ganzen Team natürlich und auch zeitlich. Ne? Also ich habe gar nicht mehr geschafft, in die Uni zu fahren. Okay. Dann gab es aber nochmal eine Phase, da ging es dann darum, dass jetzt dieser Artikel veröffentlicht werden muss. Also es ging dann halt um diese Veröffentlichung und da musste ich nochmal richtig viel Zeit reinstecken. Habe ich dann auch gemacht. Es gibt diesen Artikel auch, der wurde auch veröffentlicht, aber danach war dann so richtig die Luft raus. Also da war dann bei mir so, okay, jetzt muss ich es ja eigentlich wirklich nur noch schreiben. Jetzt habe ich ja sogar mich selbst, die ich zitieren kann. Und dann habe ich irgendwie so zweimal was eingereicht. Da habe ich dann ziemlich viel.
Nur noch schreiben, das ist halt auch einfach eine Lüge. Das stimmt einfach nicht. Es ist nicht nur noch schreiben.
Ah, genau. das war auch so, dass ich am Methodikteil eigentlich gescheitert bin, was ja total easy erscheinen mag. Aber wenn man jetzt verstanden hat, was mein Problem ist, dann konnte ich konnte ja nicht beschreiben, was ich da gemacht habe, weil ich gar nicht verstanden habe. Ich hätte halt nur sagen können, ja, ich habe das gedrückt, dann habe ich das gedrückt, dann habe ich das gedrückt. Was mein Ziel war und was ich herausgefunden habe, das war nicht so schwierig für mich. Aber zu beschreiben, was ich da wirklich gemacht habe. Und da hätte sich, also sicherlich hätte es gut geklappt, aber ich habe dann halt gearbeitet. Mein Fokus war ganz woanders. Ich habe
jetzt halt auch noch mal reinzukommen wieder und diese ganze Statistik. Ich meine, boah, jetzt mal sich noch mal kurz zu überlegen.
Jetzt ja nicht mehr. Ich habe damit schon abgeschlossen. Aber damals war es so, dass ich ja auch schon seit anderthalb Jahren nicht so richtig was gemacht hatte. Mhm. Und dann, als ich dann eigentlich noch mal motiviert war, es noch mal anzugehen, als ich dann die Stelle gewechselt habe und nicht mehr 80 Stunden die Woche gearbeitet habe, da war es so, dass mein zweiter, also nicht der eigentliche Doktorvater, sondern der Betreuer, der hatte in die Klinik gewechselt.
Ja.
Damit ist das Ganze umsortiert worden. Und dann hat mein Betreuer habilitiert, also mein anderer, und hat dann auch die Klinik gewechselt. Ja. Das meine ich mit diesen unglücklichen Sachen. Also hätte ich mich da durchgebissen.
Ist, glaube ich, eine Sache, genau, dieses Durchbeißen. Also wenn man eine Doktorarbeit anfängt zu schreiben, dann sollte man das auch wirklich durchziehen. Nicht denken, ach, ich höre jetzt kurz auf, ich mache das später weiter.
Das geht
in nicht. Den meisten Fällen funktioniert das nicht. Nee. Und diese Arbeit, sich da auch wieder reinzufuchsen, ne? Ich habe ja auch gearbeitet bei meiner zweiten Doktorarbeit. Meine zweite Doktorarbeit habe ich geschrieben, da war ich in der Assistenzzeit. Und dann hatte ich eine Doktormutter, mit der ich mich sehr gut verstanden habe und die sogar auf mich zukam und mir dieses Thema angeboten hat. Ich habe dann in der zweiten Doktorarbeit habe ich eine experimentelle Doktorarbeit gehabt. Also ich habe Experimente gemacht und zwar haben wir mit kalten Plasmaquellen Oberflächen von Titan, also Angera- und Titanoberflächen, quasi
also
Implantatoberflächen. Genau,
in
der Zahnmedizin geschrieben. Und zwar haben wir quasi mit kaltem Plasma untersucht, ob man jetzt Titanoberflächen besser desinfizieren kann, als mit allen uns zur Verfügung stehenden Desinfektionsmitteln. Und zwar nicht nur ohne die Oberfläche der Implantate zu beschädigen, sondern sogar um die Implantatoberfläche und das umliegende Gewebe zu verbessern. Das heißt, die Implantathaftung zu verbessern, eben aber auch die Regenerationsfähigkeit und die Regeneration des umliegenden Gewebes, Knochen wie auch Gingiva-Strukturen und Parodont zu verbessern.
Ja.
Die eierlegende Wollmilchsau, ich finde das ein super spannendes Thema, wie man merkt.
Ja.
Und da war ich auch so drin. Und wenn ich jemanden nochmal hätte, der fragt, was soll ich denn für ein Thema wählen?
Okay.
Also ich fand Kardiologie super cool und hat total meinen Horizont erweitert. Und gerade wenn man im Studium ist, was Humanmedizinisches zu machen, fände ich cool.
Mhm.
Im Nachhinein aber, das, was ich gelernt habe durch die Doktorarbeit über die Zahnmedizin, was mir im Endeffekt viel mehr Spezialwissen bringt in der Zahnmedizin, würde ich sagen, mach nach dem Zahnmedizinstudium eher ein zahnmedizinisches Thema oder da in dem Umkreis.
Ich habe dazu auch noch mal einen witzigen Tipp bekommen, und zwar geh doch in die Psychiatrie, weil die meisten dort halt selbst therapiert sind und das heißt, du kriegst auf jeden Fall eine adäquate Betreuung auf einem humanen Level, wirst nicht fertig gemacht für irgendeinen Schrott.
Ja, also halt wirklich auch mit seinem Thema und dieser, wo man es schreibt, auch wirklich halt sehr bewusst umgehen.
Entweder ist das Thema richtig cool, oder Betreuung ist richtig cool. Am besten ist beides gut. Umso besser sieht man ja. Ne? Dann konntest du es gut durchziehen. Also wenn man jetzt mal unabhängig von uns mal drüber redet, ob das jetzt wirklich sinnhaftig ist. Ich finde, wissenschaftlich arbeiten an sich ist schon auch interessant und macht auch in einer gewissen Art und Weise Spaß.
Ja, ich fand das cool. Und ich muss sagen, ich bin da genauso ein. Ich bin so froh, dass ich meine Doktorarbeit geschrieben habe in einer Zeit, wo es ChatGPT und Gemini und Perplexity und Claude noch nicht gab.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde Bücher und damals PubMed einfach als einziges Medium fand ich super.
Ja.
Oder alte Doktorarbeiten, das war einfach easy
Ich
going.
War damals, es gab so ein Side-Programm. Ich glaube, das hieß irgendwas mit Elephant. Jedenfalls ist die Marke, dieses Logo ist so ein Elefant.
Mhm.
Und da war die Neuerung damals, dass die Zitate, die man hatte, die konnte man da einfügen.
Wurden dann unten reingenommen, ne?
Wurden dann automatisch,
ja,
ich meine, jetzt lachen alle darüber, unten angezeigt und du konntest die dann auch verändern und so. Und diese Hilfe, die fand ich damals schon sowas von hilfreich.
Ja. Das ist Wahnsinn, wie schnell sich das alles verändert hat. Und ja, aber also ich finde halt, abgesehen von dieser wissenschaftlichen Arbeit, ob die jetzt Spaß macht oder nicht Spaß macht, macht es dich wirklich zum besseren Arzt, zur besseren Ärztin? Ich finde, nein. Mhm. Obwohl ich gerne meinen Doktortitel noch machen möchte, finde ich, nein, eigentlich nicht. Und ich bin an sich auch ganz froh, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit dann in das Behandeln gesteckt habe. Hätte ich mit dem Herzblut, mit dem ich in der Anfangszeit mich auf das Behandeln auch konzentrieren musste, um halt so schnell, so viel, so weit zu kommen. Weil wie gesagt, ich hatte wirklich extrem viel Verantwortung von Anfang an, was jetzt fraglich gut ist, aber ne, wurde echt ins kalte Wasser reingeschmissen. Wäre ich, glaube ich, nicht so gut geworden.
Frage ist halt, wie viel Zeit kann man investieren? Ne? Mhm. Und ich habe mich halt an den Wochenenden dann tatsächlich eingeschlossen, vor allem in den letzten 3 Monaten. Ich habe das nur zu Ende geschrieben, weil ich halt mich nicht verabredet habe. Ich habe halt
das
komplett
halt priorisiert.
Ich habe halt komplett mein Sozialleben drunter leiden lassen. Das ist halt dann die Frage. Ja. Und ich weiß, eine Freundin von mir, die hat das damals so gesagt, wie kannst du mir jetzt absagen, weil du deine Doktorarbeit schreiben kannst? Ja. Sie weiß genau, wer sie ist. Ich weiß, dass sie jetzt immer noch, ich habe meinen Doktor bekommen, da war ich 27, ich bin jetzt 34. Und meine liebe Freundin, die hat mir jetzt vor ein paar Wochen geschrieben, dass sie ihre Doktorarbeit jetzt langsam abgeben wird.
Sehr gut.
Sie hat aber die ganze Zeit, und das fand ich beim Doktor immer so schwierig, die ganze Zeit immer im Hinterkopf gehabt, ich könnte das ja noch machen. Ja. Dieses Nicht-Abschließen. Also was ich bei dir gut finde, du sagst halt, okay, gut, es ist vorbei, ich lasse es jetzt, weil das hat ja auch gar keinen Sinn.
Nein. Ne?
Und die Frage ist halt tatsächlich, was bringt es uns heutzutage noch? Also bei den älteren Patienten, so, ich würde sagen, vielleicht so ab 70, ne?
Ja.
Für die Ende ist das 60, noch was? 60,
ja.
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 Aber bei allen jüngeren Patienten zum Beispiel, also man wird zum besseren wissenschaftlichen Arbeiter und man weiß auch, wie man zum Beispiel PubMed-Artikel besser liest. Dazu muss man sie tatsächlich aber auch lesen. In den Zeiten von Gemini und ChatGPT ist die Frage, wie oft macht man das dann tatsächlich noch? Hat man diesen Lerneffekt dann noch?
Ja.
Aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass halt so die Weiterbildung und Curricula, Endoparo, Implantate und so weiter, dass einem das halt eigentlich viel, viel mehr bringt, wie viel mehr nützt. Ne?
Genau, das war letztlich das, worauf ich eben hinaus wollte. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dieses wissenschaftliche Arbeiten, natürlich bringt einem das was. Aber wird man dadurch die bessere Ärztin? Ich würde sagen, nein. Das heißt, im Endeffekt finde ich, es ist sinnvoller, sich in dem Behandlungsgebiet, in dem man sich weiter spezialisieren möchte, weiter fortzubilden und da mehr reinzustecken, mehr Zeit reinzubringen oder dann eben auch neben einem voll integrierten Arbeitsalltag dann wirklich auch mal die Balance zu finden, Sport zu machen, gegen die Rückenschmerzen anzuarbeiten. Also es bringt dir ja nichts, wenn du dann später einen Bandscheibenvorfall hast, aber dafür einen Doktortitel. Also es ist halt sehr überspitzt gesagt. Man kann ja auch immer beides machen. Es ist jetzt kein absolutes Muss mehr, weil ja auch viele in der Gesellschaft, und das finde ich halt auch sehr spannend, viele PatientInnen haben auch verstanden, dass es ja gar nichts damit zu tun hat. Mhm. Was ich wiederum dann aber auch so ein bisschen schwierig finde, ist, dass wenn du ja im Ausland studierst,
das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Erzähle es. Ja.
Kriegst du ja dann, machst du ja wie eine Masterarbeit. Ne? Also das ist ja vom Umfang her etwas geringfügiger. Und du machst es dann aber im Studium schon mit. Es ist so einfach Teil dessen. Es ist obligat. Jeder macht es.
Also es ist in Österreich ist es so, dass man, wenn man da studiert, Zahnmedizin und Medizin, dann ist es so, dass man in der Humanmedizin heißt man dann Dr. Med. Univ, also Universität. Ne? Das heißt, da ist man dann nicht nur Dr. Med, sondern durch das Univ-Punkt sieht man, dass man einen Unterschied hat. Aber in der Zahnmedizin heißt man tatsächlich auch Dr. Medent.
Ja.
In Ungarn ist es so, da kriegst du auch deinen Doktortitel mit. Aber da ist der Unterschied, dass man den Dr. Medent da kleinschreiben muss. Also wenn man in Deutschland dann praktiziert, darfst du deinen Dr. Medent eigentlich, das hat die deutsche Zahnärzteschaft so beschlossen, darfst du nicht groß schreiben, also nicht groß D, R und dann weiter, sondern du musst dann klein D,
R und nicht weiter. Ist ja auch ein bisschen Quatsch.
Natürlich, aber ja, am Ende halt bei einer Doktorarbeit finde ich schon, es ist ein Unterschied, ob man denn jetzt eine Masterarbeit schreibt oder ob man halt experimentell und klinisch eine Untersuchung gemacht hat. Allerdings kannst du ja retrospektiv auch einfach nur eine Untersuchung, also einfach ist es auch nicht, also ne, bitte steinigt uns nicht, aber man kann ja auch da eine nur Auswertung machen, ne, statistische. Ja,
so wie ich jetzt theoretisch. Und da finde ich halt auch wieder, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal anfange und wie gesagt, ich will das ja nochmal machen.
Ja? Ja. Warum denn, wenn du doch eigentlich sagst, erzähl doch mal, was hat dich denn dazu bewegt, dass du sagst, ich will doch?
Also wie gesagt, weil ich das eigentlich immer wollte und weil es für mich eigentlich immer klar stand, dass ich das mache und weil ich das von meinem Namen schöner finde. Also ich finde es auch wirklich einfach hübscher.
Ich finde es so nett. Ich muss auch sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch schön, ja.
Ja, und ich hoffe mal, dass es mir erspart bleibt mit dem schlechten Befinden in der Schwangerschaft. Aber ich dachte mir, das ist eigentlich auch eine super Schwangerschaftsbeschäftigung.
Ach so.
Wenn wirklich noch Berufsverbot herrschen sollte dann und das mir dann auch ausgesprochen wird, fände ich das eine sinnvolle Beschäftigung, um drin zu bleiben. Könnte mir auch gut vorstellen, was Zahnmedizinisches zu machen und dann eben mich dann nochmal in ein ganz anderes Themenfeld.
Ja. Also ich könnte mir dich, wenn du im Berufsbeschäftigungsverbot wärst, hättest du ja auf einmal dermaßen viele freie Zeit. Und ich würde dich da sehen, auf jeden Fall. Es passt auf jeden Fall zu meinem Bild von dir als Schwangere, dass du dann halt trotzdem sehr viel machst.
Ja, also wenn es geht, wenn ich es mir leisten könnte, einfach so vom Wohlbefinden her, würde ich denke ich, könnte ich mir gut vorstellen, das zu machen.
Aber du würdest dann retrospektiv. Ja. Aber es ist halt die Frage, welcher Typ wäre man? Also ich fand halt klinisch
experimentell
fand ich immer cool, wenn man es machen kann. Also wenn man jetzt davor steht und man ist jetzt nicht in der Schwangerschaft zum Beispiel. Mhm. Und hört jetzt diese Folge und denkt sich, welche von diesen drei verschiedenen Möglichkeiten kann ich da machen? Also ich fand das Experimentelle immer am coolsten. Weil man also richtig was Neues rausfindet.
Genau.
Das finde ich halt an der Doktorarbeit auch cool. Man hat schon dann das Gefühl, man ist an der Speerspitze der Wissenschaft. Man hat seinen Beitrag zum Fortschritt geleistet.
Ja, cool.
Und damit bekommt man dann so seine Doktorarbeit ausgehändigt.
Ja, ist schon ganz cool. Und ich finde auch, also ich stelle es mir zumindest so vor, dass es für mich leichter wäre, was Experimentelles zu machen, was die Motivation anbelangt. Wenn ich da wirklich irgendwelche Petrischalen mit irgendwas bestücke und mir die immer angucke und das so voll mein Ding ist, dann ist es zwar, glaube ich, schon auch noch so viel mehr Aufwand, sehr viel mehr Aufwand, aber auch mehr von einem selbst. Also da
total. Ja. Es ist halt aber so, wenn du jetzt zum Beispiel so eine kurze Zeit hast der Schwangerschaft, dann ist das ja auch sehr unsicher, ne? Also stell dir mal vor, dir sterben da alle Kulturen ab. Du hast jetzt den, oder du denkst dir halt einen Versuchsaufbau auf.
Also dann müsste man schon richtig durchziehen. Weil danach hat man ja gar keine Zeit mehr, weil wenn man dann Kinder hat und arbeitet, dann ist es vorbei.
Ja, sollte man meinen. Es ist halt ein ziemlicher Kraftakt. Meine Mutter zum Beispiel hat ihre Doktorarbeit geschrieben. Ich war 3 und mein Bruder war ein halbes Jahr.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das war, also jetzt im Nachhinein denke ich auch so, wow, aber sie ist halt auch eine starke Frau. Das muss man auch einfach mal sagen. Ja.
Hat sie die damals dann auf der Schreibmaschine geschrieben?
Ich weiß nicht, ich habe sie nie gefragt. Also.
Muss ja eigentlich.
Gab's damals denn schon? Nee, warte doch mal. So alt sind wir jetzt auch nicht. Also 1995 gab's ja wohl schon Computer.
Ja, aber doch nicht so, dass man damit standardmäßig geschrieben hat.
Ich frag sie mal.
Ja. Interessant, wie wenige heutzutage noch einen Doktortitel haben.
Ja, das stimmt. Da müssten wir auf jeden Fall auch mal eine Studie raussuchen, wie viele überhaupt noch einen Doktortitel haben. Und es ist ja auch so ein Generationenwandel, ne? Also ich glaube tatsächlich auch, dass die jüngere Generation das halt weniger macht und tatsächlich in Curricula investiert. Und dass die ältere Generation, und wir sind jetzt halt irgendwie gerade so dazwischen, würde ich sagen. Wir haben halt schon übrigens den Urge, ganz ehrlich. Einer meiner Lieblingsmomente ist immer, wir sehen ja sehr jung aus, wenn ich dann vor dem Club oder wenn ich dann in der Schlange beim Edeka meinen Ausweis zeigen muss und die dann halt immer den Doktor sehen. So, wenn ich dann so Wein kaufen will zum Beispiel, ob ich denn schon 16 bin.
Kriege ich immer noch? Nein.
Ja. Wir pflegen uns sehr gut, nicht wahr?
Aber das liegt dann auch an deiner Körpergröße.
Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, aber ich war ja nicht
winzig. Das ist bei mir vorbei. Also das ist bei mir wirklich vorbei. Aber ich wurde heute noch völlig überrascht gefragt, sind Sie schon verheiratet? Ja. Ich habe keine Kinderehe gemacht.
Ja, aber ich meine, das ist schon, es macht schon was mit einem. Ganz ehrlich, da können wir auch ehrlich sein. Es ist ein schönes Gefühl, deinen Ausweis dahin zu geben und dann da einen Doktor stehen zu sehen. Und ich war auch letztens, das werden wir jetzt in der nächsten Folge mal besprechen, in meinem Low. Ich war letztens im Krankenhaus und es ist auch immer eine Frage, was das denn für ein Doktor ist. Also gerade wenn man in einer klinischen Umgebung ist, was sind sie denn für ein Doktor?
Und, ach so, also ist noch nicht quasi, wenn du das nur so sagst, ja.
Ja, genau. Also das steht ja nicht drauf, ne, auf dem Ausweis. Da steht nur Doktor. Ach, da gibt es keine Unterscheidung zwischen Dr. Renat, es gibt keine Unterscheidung zwischen Dr. Jur, Dr. Med, Dr. Medent, steht einfach nur Doktor und du könntest halt rein theoretisch jeder Doktor sein.
Ah, okay, wusste ich nicht, alles klar.
Ja.
Ja, ja, mal schauen, also wir werden sehen, ob ich irgendwann nochmal diese zwei Buchstaben erhalte oder nicht. Ich bin auf jeden Fall voller Tatendrang und ich habe ja an sich auch Spaß am Schreiben, also...
Genau. Und ich kann einfach sagen, für alle die, die es gerne machen wollen, also ich fand es immer cool, mir hat es Spaß gemacht und wenn jemand fragt, soll ich den Doktor machen, würde ich immer sagen, ja.
Cool. Ja.
Learning der Woche.
Habt ihr euch schon mal gefragt, woher die Hunde wissen, wann man nach Hause kommt?
Ja.
Tatsächlich. Ja, ne? Tatsächlich denkt man sich ja, die hören das Motorengeräusch vom Auto. Ja, die wissen dann unten, wenn man das Schloss umdreht, das Geräusch und wissen dann, dass man das war und nicht irgendjemand anders das war. Aber tatsächlich ist es ein bisschen anders. Und zwar gibt es Untersuchungen und Studien, die jetzt gezeigt haben, dass der Mensch einen olfaktorischen Eindruck hinterlässt in der Wohnung und dass durch diesen ausgeprägten Geruchs- und Spürsinn der Hunde sich diese Moleküle in der Nase festsetzen und mit der Zeit weniger werden und der Hund dann anhand dessen, wie stark die absinken, aha, jetzt ist gerade so und so viel weniger geworden, laut meinen Routinen, die ich im Kopf habe, müsste er sie jetzt nach Hause kommen. Das heißt, im Endeffekt können die nicht...
Kennen also unseren Schedule.
Ja. Und die riechen dann sozusagen dich weniger und wissen dann, okay, jetzt rieche ich sie so und so wenig, dann kommt sie gleich nach Hause.
Ach, das ist ja verrückt.
Wenn man in seinen Routinen bleibt, ungefähr. Ja. Also nehmen wir an, man hat jetzt einen 9-to-5-Job und kommt immer um 7 nach Hause.
Ja.
Dann hat es nicht damit zu tun, dass man quasi immer um 7 kommt, sondern dass dann nur noch 20% von den Duftmolekülen in der Wohnung übrig geblieben sind und der Hund dann weiß, aha, immer wenn es so und so wenig ist, weiß ich, sie kommt dann wieder. Und sie können auch anhand dessen, wie wenig sozusagen noch an dir dran ist von dem, wie du vorher gerochen hast, wissen, wie lange du weg warst. Also,
cool.
Ja. Das fand ich super spannend, weil ich mich natürlich auch immer gefragt habe, wie kann das sein, dass sie das wissen, wann man kommt?
Ja, mega spannend. Klar sieht es schön aus, wenn auf deinem Ausweis oder deinem Reisepass die zwei Buchstaben, die zwei magischen Buchstaben, das DR vor deinem Namen stehen. Trotzdem lass dich nicht von der Gesellschaft, vor allem der älteren Gesellschaft, unter Druck setzen, diesem Doktortitel alles unterzuordnen. Denn am Ende des Tages ist es ganz viel Zeit und ganz viel Energie, die da reinfließt. Trotzdem kann es auch Spaß machen und dich eben auch wissenschaftlich weiterbringen. Wenn du einmal angefangen hast, dir ein Thema überlegt hast, dann zieh auf jeden Fall durch. Und für alle die noch im Prozess stecken, geben wir jetzt hier einmal alle Energie und alles Durchhaltevermögen. Ich kann nur sagen, als ich es dann geschafft hatte und endlich diesen Doktortitel stehen hatte und zum Amt gehen konnte und ihn mir eintragen lassen konnte, es war schon eine Riesenerleichterung. Trotzdem
kann ich auch sagen, es geht auch ohne. Je selbstbewusster man als Behandlerin in den Behandlungsalltag reingeht, desto weniger braucht man seinen Doktortitel. Aber klar, es ist auch ein nices Add-on.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.